Bewusstseinserweiternd oder stressfördernd, so oder so die Vernetzung unserer Biologie, unserer Körper hat Konsequenzen. Auch für die Reflexion darüber. Das geschieht zum Beispiel am Slow Media Institut in Bonn. Gründungsmitglied ist Sabria David. Sie ist uns jetzt technisch zugeschaltet. Ein Hallo nach Bonn.
Ein Hallo nach Brandenburg.
Wieso ist Slow, also langsam, in Ihrem Institutnamen vorhanden und nicht vielleicht offline oder back to the roots?
Weil es ja gar nicht um offline oder back to the roots geht im Prinzip, sondern es geht darum, die Schnelligkeit und die Verknüpfungsfähigkeit sinnvoll und bewusst zu nutzen.
Machen Sie vielleicht ein Beispiel.
Wenn Sie zum Beispiel eine Eisenbahn sehen und die Eisenbahn möchte möglichst schnell von A nach B kommen, wobei A eine Stadt ist, B eine andere und dazwischen liegen andere Haltestellen, dann können Sie gar nicht sagen, dass die maximale Geschwindigkeit auf allen Strecken die schnellste Möglichkeit ist, um von A nach B zu kommen, sondern was Sie bedenken müssen, ist die richtige Taktung. Sie müssen bedenken, dass die Geschwindigkeit nicht höher ist als die Bremsfähigkeit, und Sie müssen ja in den Haltestellen dazwischen auch abbremsen. Ja, es hat ja keinen Zweck, wenn Sie zwischen der einen Haltestelle und der anderen möglichst schnell fahren, wenn Sie dann nachher sowieso am Bahnhof wieder halten müssen. Darum geht es eigentlich, um die intelligente Nutzung von Geschwindigkeit, also nicht die Geschwindigkeit als Selbstzweck, wie zwischen zwei roten Ampeln zum Beispiel. Da können Sie zwar Gas geben, das nützt Ihnen aber nichts.
Aber das kann man ja bei den Medien nicht koordinieren. Medien sind unabhängig, sie haben ihren eigenen Rhythmus und sie versuchen zu erspüren, wie wir ticken. Also wir selbst haben ja unterschiedliche Bedürfnisse.
Ja, das Wichtige ist, dass man im Umgang mit der Technik als Mensch die Hoheit behält. Also dass klar ist, dass die Technik großartig ist, dass sie aber dazu da ist, um einem zunutze zu sein, und dass nicht die Technik das Tempo bestimmt. Und das ist durch diese sehr starke Zunahme an Möglichkeiten, technischen, ist das so, dass die Nutzerrolle sehr stark Verantwortung verlangt. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Technik haben wie die E-Mail, die sicherlich ein Segen ist, aber gleichzeitig auch ein Fluch, wenn Sie die reflexhaft bedienen und jedes Mal, wenn eine E-Mail kommt, sie direkt beantworten, also wie so ein Ping-Pong-Ball, der kommt, den Sie direkt weiterschmeißen müssen, dann produzieren Sie eine wahnsinnige Medienmenge, die sowohl Sie als auch alle Ihre Empfänger wahnsinnig macht. Und darum geht es, dass einem dann klar ist, dass man selber das entscheidet, wann man was aufnehmen und weiterleiten möchte. Und dieser Aktionismus, der ein bisschen verbreitet ist, der verleitet dazu, diese Taktung automatisch in der menschlichen Reaktion zu beantworten.
Aber ist die technische Taktung nicht ein Reflex darauf, dass wir als Menschen ja in Echtzeit kommunizieren, also wenn wir keine technischen Geräte dazwischen geschaltet haben, dass unsere Gespräche ja auch dann stattfinden, wenn wir es wollen, und zwar zeitgleich, so wie wir jetzt?
Ja, also Sie sprechen da einen wichtigen Kernaspekt des digitalen Wandels an, und zwar die Vermischung von Schriftkultur und mündlicher Kultur. Also was Sie sagen, ist ja, man steht sich gegenüber und man spricht in Echtzeit. Das ist ja eigentlich mündliche Kommunikation. Und mit dem Internet haben wir jetzt ein Schriftmedium, das aber eigentlich, wie Sie ja schon implizit gesagt haben, nach den Mechanismen der Mündlichkeit funktioniert. Also wir sind auch über ein Schriftmedium derzeit ununterbrochen miteinander verbunden, als würden wir einander gegenüberstehen. Und diese Vermischung von Schriftkommunikation und mündlicher Kommunikation, die führt sehr oft zu so Ungleichgewichten.
Aber ist nicht eher das Problem, dass wir als Menschen unseren eigenen normalen sinnlichen Kosmos haben und jetzt durch die technische Verlängerung einfach zu viel an Input reinkommt und dass dadurch die Überforderung entsteht und nicht durch die Vermischung von Schrift und Ton und mündlicher und schriftlicher Kultur?
Ja, es kommt dadurch, dass wir eine E-Mail behandeln, als wäre sie ein Brief. Sie ist aber kein Brief. Also wenn Sie jetzt in Unternehmen fragen, dann werden Sie ganz oft hören, dass 80% des E-Mails-Aufkommens oder 60% interne Kommunikation ist. Ja, man fragt sich zu Zeiten des Briefes, war das ja nicht. Also man hat sich ja nicht so viele Briefe geschrieben. Also was ist das für eine Form von Kommunikation, die sich in die E-Mail verlagert? Das ist sehr viel mündliche Kommunikation, die sich in die Schriftform verlagert. Trotzdem bedient man aber die E-Mail so, wie man früher den Brief bedient hat. Also den Brief hat man bedient, wenn der morgens gekommen ist, der Brief, hat man ihn geöffnet, gelesen und bearbeitet. Und dann hatte man bis zum nächsten Morgen Ruhe. Dadurch kommt es, dass man noch nicht geschafft hat, jetzt in der Nutzung neue Mechanismen zu entwickeln, wie man das wieder filtert.
Und weil sich das offenbar nicht selbst entwickelt, entwickeln Sie etwas?
Ja, auf jeden Fall schauen wir da genau hin und versuchen zu verstehen, was passiert und weshalb es dazu zu diesen Ungleichgewichten kommt. Und man kann schon identifizieren, an welchen Stellen man dann dreht, um das wieder für alle sinnvoll nutzbar zu machen.
Und Sie haben Ihre wichtigsten Kernthesen in so eine Art Manifest gegossen. Können Sie da vielleicht mal die wesentlichsten Punkte für uns beschreiben?
Wir haben das in ein Manifest gegossen und zwar, also das eine ist, hatte ich eben schon gesagt, diese Vermischung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Dann eine Kultur des Tauschens, Teilens und Austauschens. Das ist etwas, das finden Sie auf ganz vielen Ebenen, also in diesen File-Sharing-Sachen, das finden Sie aber auch in dieser ganzen Open-Source-Kultur, in dem Wunsch, gemeinsam etwas aufzubauen. Dann haben Sie viel auch im Bereich Automobil. Auch da ist der Wechsel von, verkauft man noch die Ware Auto oder verkauft man nicht eher Mobilität und wie kann man das mit Carsharing-Angeboten machen? Dann ist auch ein sehr wichtiger Aspekt Bindung, Bezug und Kontaktaufnahme. Das ist ja etwas, das digitale Infrastruktur sehr gut ermöglicht. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass soziale Medien so einen sehr starken Erfolg haben, im Gegensatz zu, was man vorher dachte, Second Life. Second Life hat sich ja als Sackgasse herausgestellt, und zwar, weil die Menschen eben nicht sich virtuelle Super-Identitäten verleihen wollen, sondern tatsächlich echt miteinander in Bezug treten. Die wollen wirklich echt sprechen. Also wenn ich zurückdenke, vor 15 Jahren hätte ich niemals gedacht, oder 20, dass das Internet dazu führen würde, dass wir das Problem haben, Menschen daran zu hindern, ihre echten Daten und ihre echten Vorlieben und Bedürfnisse und Wünsche zu sehr zu offenbaren. Ja, darin zeigt sich ja der Wunsch nach Bindung und Kontaktaufnahme, und zwar auch ja, relativ authentisch. Ja. Und das ist auch der Erfolg der sozialen Medien. Ein wichtiger Aspekt ist auch Diskursivität. Da haben wir auch wieder ein bisschen das Mündliche, also dass in einem Medium wie Twitter zum Beispiel Gespräche stattfinden. Also das Verhältnis von Sender und Empfänger vermischt sich ja. Also es ist nicht mehr so, dass einer eine Nachricht sendet und der andere die nur aufnimmt, sondern die Rollen vermischen sich durch die digitale Infrastruktur. Dann haben Sie auch einen wichtigen Aspekt in der Netzkultur, durch Permanent Better bekannt ist, also dass man ein Format oder ein Werk oder eine Sache nicht als abgeschlossen betrachtet, sondern als etwas, das auf dem Weg hin sich zu verbessern. Also das haben Sie auch aus der Open-Source-Kultur, wenn Software entwickelt wird und in der Benutzung mehrerer Entwickler immer weiter verbessert wird. Das haben Sie zum Beispiel als Textstruktur auch abgebildet in Wikipedia. Und das sind alles so Veränderungen, die meiner Meinung nach schon vor der Entwicklung der digitalen Technologien da waren als Bedürfnis. Und in dem Moment, wo eine digitale Infrastruktur das ermöglicht, hat das so einen starken Erfolg gehabt. Weil die interessante Frage forscherisch ist ja, was führt dazu, dass eine digitale Infrastruktur so eine wahnsinnige Verbreitung finden kann innerhalb von 10 Jahren? Ja, das ist ja eine interessante Frage. Das muss ja eine Frage beantwortet haben, die schon vorher da war.
Meint das Gründungsmitglied des Bonner Slow Media Instituts, Sabria David. Vielen Dank und ja, genießen Sie jetzt wieder die Ruhe ohne Radio 1.
Ich genieße die Ruhe mit Radio 1 natürlich.
Radio 1.